Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Ja, vor wenigen Minuten haben unsere heutigen Gäste noch im Wahlspezial hier im Haus der bayerischen Wirtschaft sich ausgetauscht, welche Maßnahmen die künftige Bundesregierung anpacken muss, um die Wirtschaft aus der Krise herauszuführen. Jetzt gehen wir hier im Podcast Zukunft Made in Bavaria noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, und herzlich willkommen Bertram Brossert, Hauptgeschäftsführer der VBW, also der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie gerade schon gesagt, wir konzentrieren uns in dieser Folge auf das, wo stehen wir, was braucht es konkret, und wir wagen auch einen Blick in die Zukunft. Herr Professor Hüter, Herr Brossert, lassen Sie uns direkt einsteigen. Sie haben es ja gerade auch in der Online-Veranstaltung gesagt, Deutschland steht vor großen Herausforderungen, sei es in der Wettbewerbsfähigkeit, in Bezug auf die Investitionen, auf die Infrastruktur und auch die Fachkräftesicherung. Wo sehen Sie denn, Professor Hüter, aktuell die größten wirtschaftspolitischen Baustellen?
Wir müssen dort ansetzen, wo unser größtes Problem sich zeigt, und das ist das Investieren. Die Unternehmensinvestitionen sind schwach. Wir brauchen aber einen Investitionsboom für Wiedergewinnung von Wettbewerbsfähigkeit, für die Gestaltung der Transformation, für die Finanzierungsleistungen, die geopolitisch notwendig sind. Und insofern sollte zunächst alles darauf gerichtet sein bei einer neuen Bundesregierung, das Investieren der Unternehmen hier am Standort attraktiver zu machen, zu hebeln. Und da müsste ein ganz kurzfristig nach der Wahl, noch vor der Sommerpause, ein Signal kommen über eine Investitionsprämie, perspektivisch über die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Das sind so Botschaften, wo klar wird, ihr habt mehr Luft. Ja, es ist, ihr seid hier gewünscht, ihr habt mehr Luft. Wir prämieren das, wenn ihr hier investiert. Und das zweite Paket, was dazugehört, wir können mit diesem Industriestrompreis nicht in die Zukunft gehen. Wir brauchen da eine Übergangsphase, eine Anpassungsphase. Da muss man schauen, wie man in den Netzentgelten was macht, wie man mit dem Brückenstrompreis was macht, aus so einer Kombination. Ich lasse das jetzt mal bei Stichworten, weil es geht ja um das
Paket. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, ja.
Da, also das wäre für mich so ein Signalpaket. Wenn das vor der Sommerpause noch käme, dann könnte das viel in Gang bringen.
Ja, okay. Gehen Sie da mit, Herr Brossert, oder steht bei Ihnen noch was anderes noch höher auf der Agenda?
Das war der komplette Rundumschlag, den Michael Hüter da gemacht hat. Ich formuliere es etwas anders und auch ein bisschen abstrakter. Wir sind zu teuer, wir sind zu kompliziert, wir sind zu alt und wir haben das falsche Mindset, also das Verhältnis zur Arbeit. Und ich möchte da schon auch nochmal hinzufügen, dass dieser Plan, wie der Michael das gerade beschrieben hat, den halte ich für den entscheidenden Punkt, das ist wie eine Bremslösung. Das schafft Vertrauen in der Unternehmerschaft, das schafft Vertrauen beim Verbraucher. Und das muss nicht alles am gleichen Tag in Kraft treten, aber es muss ein klarer, Koalitionsverträge halte ich nichts mehr davon, es muss ein klarer Plan da sein. Diese Dinge werden zu dem Zeitpunkt erledigt, das zu diesem Zeitpunkt, also auch ein regelrechter Zeitplan, so wie es eigentlich bei jeder Projektarbeit ist. Da muss man ja auch zum Zeitpunkt A dieses liefern und am Ende muss das Projekt danach zu Ende sein. Was passiert zumindest in der ersten Hälfte der Regierungszeit, und dann kann man Vertrauen erwerben.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen auf die Investitionen. Sie hatten auch in der Veranstaltung schon über veränderte Abschreibungsregeln gesprochen. Gerade eben haben Sie eben Stichpunkte schon genannt. Wenn wir jetzt einen konkreten Plan vorlegen könnten, eben was wäre dann sozusagen Ihrer Meinung nach investitionstechnisch jetzt eben ein Schritt nach dem anderen nötig, um eben wieder mehr Anreize zu geben?
Wenn man etwas verkündet, muss auch klar sein, dass es ankommt bei den Betreffenden. Also eine Investitionsprämie darf dann nicht im Gestrüpp der Administration hängen bleiben. Und in der Diskussion, die wir vorhin hatten, kam man dann zu dem Ergebnis, naja, eigentlich ist ganz gut, wenn man gleich sagt, wie es geht. Also wie früher mal die Eigenheimzulage. Das haben sie einen Brief geschrieben und sie hatten die. Das war ja auch eine Investition und sie hatten einen Brief, da stand dann, alle 8 Jahre kriegen sie jetzt das. So. Und das, so stelle ich mir das vor. Es muss damit klar sein. Also eine Investitionsprämie, die deshalb den Vorteil hat gegenüber einer Abschreibung, weil sie auch Unternehmen mit keinem Gewinn oder mit Verlust entsprechend unterstützt in den Investitionsaktivitäten, die sie vorhaben. Diese Prämie darf nicht diskriminierend sein auf irgendwelche Spezialinvestitionen, sondern alles, was Unternehmen ja tun sie ja, um wettbewerbsfähiger zu machen. Also insofern darf ich da auch nicht diskriminieren, sondern alle Investitionen. Die Abschaffung des Soli, der von 2/3 nur noch von Unternehmen gezahlt wird, macht relativ einfach, ist auch so eine Signalwirkung klar, dass man wieder in den Korridor der Unternehmensbesteuerung international hineinkommt. Das sind beides Dinge, die könnte man zum 1. Juli in Gang setzen. Ja, das sind so Beispiele dafür. Und was Bertrand eben sagte, hat mich daran erinnert, dass man das konkret macht. Das muss man jetzt schon mal sagen, was die EU-Kommission, was Frau von der Leyen mit dem Wettbewerbsfähigkeitskompass vorgestellt hat. Das ist so, das ist ein relativ kurzes Papier, nur ein paar 20 Seiten. Aber zu jedem Thema gibt es eine Übersicht, welches Paket wann kommt. Erstes Quartal 26, zweites Quartal 25 und so weiter. Das muss eigentlich die Botschaft sein. Wir brauchen keine Koalitionsverträge auf 170 Seiten mit ganz viel Prosa und Bekenntnissen zu irgendwas, sondern wir brauchen Handlungsleitungen. Das muss es sein.
Sie haben ja auch noch ein bisschen mehr den Blick in die Unternehmen und wissen genau, was da an Sie herangetragen wird. Ist das auch das, was die Unternehmen gerne hätten?
Sie fragen vor allem Planungssicherheit, das wiederhole ich. Darum ist die Frage, da konkrete Zeitdaten hintanzusetzen, das Allerwichtigste, was aus den Unternehmen schon auch in Richtung Brüssel, auf Michael gleich einzugehen. Wir hatten Anfang Januar sehr, sehr große Aufregung, dass immer noch nichts aus Brüssel gekommen ist. Da ist ein Erwartungsdruck derzeit vorhanden, insgesamt Klarheit zu bekommen. Gott sei Dank hat die Kommissionspräsidentin jetzt zumindest schon mal angekündigt, was sie vorlegt. Wir werden jetzt in der nächsten Woche darauf schauen müssen, dass es tatsächlich in eine Qualität kommt, die der Lage jetzt entspricht. Das spielt natürlich gleich auch wieder auf die künftige Bundesregierung zurück. Man muss dann einen neuen Mindset im Kopf haben. Die Frage ist, lenkt der Staat die Wirtschaft oder, wie es eigentlich sich gehöre würde, ist man offen in der Geisteshaltung und gibt dem Unternehmer die Freiheit, in allen Sektoren so zu handeln, wie er es wirtschaftlich verrichtet hat. Wir haben die letzten 4 Jahre leider eine Politik auf Bundesebene erlebt, die sehr ideologisch war. Da muss es jetzt einfach so sein, dass den Unternehmen die Freiheit zurückgegeben wird, den Unternehmen Verantwortung über alle Sektoren gegeben wird. Die letzten Jahre war das leider insgesamt ein Hemmnis gewesen.
Wenn ich Sie auch gerade in der Online-Veranstaltung richtig verstanden habe, dann muss sich das Mindset auch nicht nur in Richtung der Politik ändern, sondern auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, oder?
Also null Bocktage und so ein Zeug. Permanent darüber nachzudenken, wie man sich selbst optimieren kann. Dafür ist die Lage bei uns zu ernst. Ich traue übrigens der jungen Generation, da gibt es ja oft so Sprüche, dass die junge Generation nicht leistungswillig wäre. Das teile ich nicht. Es muss wirklich einfach klar sein, dass man arbeiten muss, wenn man Wohlstand erhalten will und dass man an dem Punkt auch mehr arbeiten muss, als wir es uns die letzten mindestens 20 Jahre geleistet haben. Wenn dieses Setting nicht im Kopf ist, werden wir uns bei allen Reformen immer am Ende schwer tun. Mhm. Dazu gehört aber auch die Überzeugungskraft einer Regierung, dass man A, es machen muss und zweitens es aber dann so zu gestalten, dass das richtig funktionieren kann. Und wir müssen, also jetzt unabhängig der Frage schon als Arbeitskräftemangelgründe einfach auch ein Arbeitsrecht insgesamt gestalte, wo auch Familie in ihre jeweilige Phase ihres Lebens mit kleinen Kindern es so organisieren können, dass sie Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten können. Dazu gehört auch wieder die Struktur und das Allermindeste, das wird natürlich von der Gewerkschaft sehr bekämpft, aber auch durch die Sozialdemokratie. Das Allermindeste ist es die europäische Arbeitszeitrichtlinie, wo man Wochenbetrachtung statt Tagesbetrachtung macht, dass die umgesetzt wird. Dann kann sich eine Familie auch an dem Punkt entsprechend einplanen. Dann arbeitet man halt abends mal 2 Stunden oder 3. Oder man legt das Ganze ganz auf den Morgen. Und diese Flexibilität gehört zu neuen Welten. Das Wehren dagegen ist aus meiner Sicht auch für unsere Gesellschaft schlecht, weil die Welt sich so entwickelt hat und weil die Menschen auch so leben wollen.
Ja, da haben Sie ja gerade das Beispiel der Schweiz angesprochen, ne?
Ja, der Hinweis auf die Schweiz, den habe ich immer deshalb dabei, weil das ja nicht irgendwo fernweh auslösendes Land ist. Also nicht Neuseeland oder Australien oder irgend sowas, auch nicht die USA, sondern wir haben in der Schweiz eine Vollzeiterwerbstätigen mit einem Arbeitsvolumen, das 250 Stunden, knapp 250 Stunden höher ist im Jahr als in der Bundesrepublik Deutschland. Und der Sache sollte man sich wenigstens mal stellen. Also wir müssen, das ist das die Frage, auch mit dem Mindset auch gesellschaftlich in der Lage sein, solche Debatten zu führen. Und dann wird es einen Deal geben zwischen höherem Jahresvolumen Arbeitszeit und einer Flexibilität und Souveränität, die ermöglicht wird durch Infrastruktur. Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung, Infrastruktur im Bereich guter Verkehrsnetze. Und wir haben ja andere Möglichkeiten, auch dezentral zu arbeiten. Auch das wird sozusagen aus meiner Sicht der Lösungsraum sein. Und interessant, ich habe das ja seit einigen Jahren öffentlich vorgetragen, wenn man dann mal so in Diskussionen ist oder auch in Radiosendungen, wenn sich so zuschaltet, gibt es ganz häufig, ist halt nicht so, dass die Leute sagen, ey, du hast nicht alle Tassen im Schrank und das ist alles ganz furchtbar und wir sterben dann ganz schnell und der Dachdecker. Nein, die sagen, ich kann mir das vorstellen, aber für mich wäre dann der Gegendeal die Arbeitszeitsouveränität, die ich haben kann. Also ich kann mehr entscheiden, wann, wie, wo. Und das ist doch okay. Darüber kann man ja nachdenken. Da liegt dann Lösungsraum. Und darum muss es ja gehen. Wir kriegen ja nichts verordnet. Aber eine Gesellschaft, die altert, deren Erwerbsvolumen schrumpft, muss sich einfach dieser Frage stellen. Denn die Produktivität, die dann gerne immer adressiert wird, das sehen wir ja gerade, die fällt nicht vom Himmel. Die muss ja auch ermöglicht werden. Das hat was mit guten Organisationen zu tun, mit technischem Fortschritt, aber auch mit Pfiffigkeit und Agilität der gesamten Unternehmensorganisation.
In Anbetracht der Zeit möchte ich jetzt aber nochmal auf die zweite Baustelle sozusagen zu sprechen kommen, die Sie anfänglich angesprochen hatten, und zwar, dass beim Strompreis was gemacht werden muss. Herr Brossert, was ist denn da Ihrer Meinung nach, ja, was muss gemacht werden, um auch den Standort Bayern da attraktiver zu gestalten?
Um es sehr kurz zu fassen, die Stromsteuer auf die europarechtliche Möglichkeit herunterzusetzen. Zweitens, wir müssen die Netzentgelte tatsächlich extrem senken, auf welchem Wege auch sicher. Da muss gegebenenfalls auch der Staat eigentlich seine Verantwortung, weil er ja diese Energiewende so als Rahmen gegeben hat. Die müssen drastisch gesenkt werden. Und das Dritte, für Bayern wirklich extrem wichtig, ist es auch, die Frage eines Brückenstrompreises zu machen. Unsere energieintensive Unternehmen, Chemie, Keramik etc., befinden sich weitreichend in unsere ländlichen Räume. Und die bayerische Strukturpolitik, da durfte ich auch ein bisschen dran mitwirken in meinem Berufsleben, war ja danach ausgerichtet, die Arbeit zu den Menschen zu bringen. Wir wollen ja insgesamt als Bayern, dass man in jedem Landesteil gleich gut leben kann. Und da unsere Firmen gerade auch dort sitzen, ist es für uns essentiell wichtig. Und weil wir auch von unserem Industriebesatz, also wir haben immer noch knapp 25% industrielle Wertschöpfung, da wir von unserem Industriebesatz, brauchen wir es auch generell für Bayern. Darauf beruht als Lokomotive der Wohlstand Bayerns.
Und was sagen Sie dazu, Professor Hüther?
Wir haben einen Industriestrompreis, der zwar seit der Spitze im Jahr 23 wieder runtergekommen ist, aber wir müssen sehen, wir haben in Europa insgesamt mittlerweile ein Industriestrompreisniveau, das sich weit entfernt hat von dem, was wir in China und USA haben. China und USA sieht man quasi keinen Effekt des russischen Krieges, der liegt bei 3-4 Cent. Das ist auf Dauer nicht tragbar, denn die Unternehmen sollen sich ja hier transformieren. Und gerade die Energieintensiven haben einen höheren Patentanteil, einen höheren F&E-Anteil als der Durchschnittsindustrie. Also es ist immer so, bei einigen meiner Kollegen schwimmt der mit, das sei alte Industrie. Und die müsste man jetzt nicht irgendwie besonders berücksichtigen, was aber nicht stimmt. Die Frage ist ja nicht alt oder neu, ist auch keine ökonomische Kategorie, sondern transformationsrelevant, innovationsrelevant. Und da sind die sehr wohl. Wir brauchen Grundstoffproduktionen in der Frage der Materialentwicklung, der Verfügbarkeit hier. Wir werden nicht alles halten können, auch das gehört realistischerweise dazu. Man wird zu Fragen haben, und ich nehme mal jetzt Stahl, ab wann ich das selbst mache und was ich vielleicht künftig importiere, weil Eisenschwamm im Ausland so viel günstiger zu dekarbonisieren ist als hier. Aber dahinter steht trotzdem eine Energiepreissituation, die das überhaupt sinnvoll möglich macht am Standort. Und deswegen, die Stromsteuer ist erwähnt worden, das europäische Niveau. Wir müssen auf die Netzentgelte schauen. Wir haben ja die Situation, dass die Gestehungskosten angesichts des Ausbaus der Erneuerbaren durchaus eigentlich hinnehmbar sind. Aber die Veredelungskosten, also die Verteilkosten und die Erreichbarkeitskosten sozusagen steigen, weil der Netzausbau, der Speicherausbau, weil wir Probleme in den Ungleichzeitigkeiten von Angebot und Nachfrage in dieser Aufbauphase von Erneuerbaren haben, Redispatchkosten. Und dass wir deshalb hier bei den Netzentgelten einen Kostenblock haben, von dem man überlegen kann, ob der nicht in den Staatshaushalt oder in einen Sonderfonds, der künftig nachfinanziert wird, so eine Ex-Post-Amortisation, weil dann, wenn das System im Gleichgewicht ist, ich das in einer gedeckelten Netzentgelt enthalten habe. Also der baut jetzt quasi ein Defizit auf, dieser Fonds, und deckelt den und refinanziert den künftig. Das würde uns jedenfalls Luft geben, den energieintensiven hier und insgesamt der Industrie wettbewerbsfähige Strompreise anzubieten. Der Industriestrompreis oder Brückenstrompreis ist eine weitere Komponente. Ich sage mal, es ist eine Wette der Politik gegen sich selbst. Mhm. Denn sie sagt ja, wir bauen das Angebot so aus, dass das funktioniert.
Mhm. Das ist, der Michael ist ja kein Bayer, nicht?
Das haben Sie vorhin schon ordentlich erwähnt.
Ja, das gehört zwischen uns so dazu.
Brandenburg war es, ne?
Bei uns ist Rheinländer, aber wohnhaft in Brandenburg.
Okay.
Für uns ist immer der weiße Elefant auch, dass wir zwei Strompreiszonen bekommen. Dann würden wir Österreich zugeschlagen, so sehr stark verkürzt. Dann würde bei uns der Strompreis deutlich nach oben schwellen. Das muss aus unserer bayerischen Sicht, Baden-Württemberg hätte die gleiche Sicht, mit allen Mitteln verhindert werden. Und die beste Art ist zu verhindern, da müssen wir uns auch international noch besser vernetzen, ist, dass man hinter ein klares Konzept stehen hat, wie wir selbst mit unserer Infrastruktur herunterkommen. Da spielen wir die Erneuerbare eine der Hauptrolle. Bei vielen dieser Dinge sind wir ziemlich stark, also Photovoltaik, sind wir eh die Nummer eins in Deutschland. Wir können noch viel aus der Biomasse herausholen. Da ist auch wieder bayerisches Spezifikum aufgrund unserer Struktur. Wir sind immer noch, was das Thema Windräder betrifft, nicht auf dem Level, den wir haben müssten. Wir haben jetzt regierungsseitig ganz sicher keine Hemmnisse mehr. Da haben wir ja jahrelang diskutieren müssen. Das ist jetzt aber, müssen wir immer noch zur Kenntnis nehmen, dass viele Abstimmungen vor Ort verloren gehen. Wenn man über Windparks spricht, das ist auch, aber auch die Aufforderung an uns, besser noch zu überzeugen. Und am Ende mein Appell an meine bayerischen Mitbürger, solche Dinge, soweit es denn irgendwie geht, zu ermöglichen. Es leben viele Menschen mit Windradl in entsprechende Abstände. Da müssen wir einfach in Bayern besser werden.
Abschließend, wenn wir jetzt sozusagen in die Zukunft gehen, Sie haben ja jetzt schon konkrete Vorschläge gemacht. Was ist denn Ihr Appell jetzt nicht nur an die bayerischen Mitbürger, sondern auch an die Politik, wirklich den Mut aufzubringen, wirklich was dann zu verändern, damit eben Deutschland aus der Krise wieder rauskommt?
Mut zu wünschen, Entscheidungen zu wünschen, das ist unser Wunsch. Aber auch die klare Botschaft, die wohl jedem bewusst ist, dass man die Entscheidung jetzt dann sofort zu treffen hat. Je länger das dauert, je mehr ist die Sorge vor der Umfrage halt vorhanden. Wenn alles komplett umgesetzt wird, was unsere Zukunft braucht, dann bedeutet es natürlich auch ein paar Einschnitte. Wenn man am Anfang der Legislaturperiode etwas aufsetzt, dann sieht man am Ende der Legislaturperiode schon gute Fortschritte und dann darf man am Anfang nicht so viel Angst haben vor den Umfragen, wie sie hoch und runter gehen. Das ist für einen Nichtpolitiker wie mich natürlich leicht zu sagen. Trotzdem wünsche ich den verantwortlichen Politiker dann diese Kraft.
Sie haben ja auch gesagt, eigentlich könnte bis zur Sommerpause ordentlich was gehen.
Das ist die große Chance. Ich meine, wir müssen die Situation nehmen, wie sie ist. Die strukturellen Probleme, die haben eine längere Vorgeschichte seit 2018. Und insofern müssen wir jetzt klare Signale setzen. Das, was verändert werden muss, auch zu verändern im Bereich der Standortpolitik, im Bereich der Verlässlichkeit von Politik. Aber auch klar zu sagen, dass bestimmte Dinge einfach entschieden sind und die müssen wir jetzt gut machen. Also die Energiewende ist nun mal eine bestimmte Weise. Die kann ich ja nicht jeden Tag neu machen. Da fange ich ja immer wieder an mit Vorlaufzeiten von 20 Jahren. Und dass wir daraus aber was hinbekommen. Und wenn bis zur Sommerpause solche Signale wie diskutiert gesendet werden können und Maßnahmen, damit auch Glaubwürdigkeitsmaßnahmen, dann erfahren auch alle, es gibt keine Zwangsläufigkeit des Niedergangs. Manche diskutieren ja im Land so, dass sie das Zutrauen verloren haben. Das muss sehr schnell deutlich werden, kann auch sehr schnell deutlich werden. Die Botschaft ist, wir sind handlungsfähig. Und wenn wir das klug machen, sind wir auch in der Wirtschaft wieder da, wo wir, wir haben ja immer mal Krisen gehabt. Wir haben vor 20, 25 Jahren, als Bertram und ich beide so etwa in unseren Institutionen angefangen haben, gab es schon mal die Diskussion im Outsourcing und Offshoring.
Ja.
Da gab es auch Verlagerungsdebatten. Und da hat man darauf reagiert, hat passende Antworten gefunden. Und das folgt immer in Schüben. Da macht, also auch zu Hause ist man ja nicht so diszipliniert, jeden Tag nur Sport zu machen. Also insofern gilt, jetzt müssen wir mal wieder eine Fitnesskur machen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in dem Podcast zu Gast zu sein. Ja, lieben Dank Ihnen und einen schönen Tag noch. Und dann starten wir mit der Fitnesskur.
Gerne. Alles Gute.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere heutige Folge von Zukunft Made in Bavaria. Ja, und in einer Woche ist Bundestagswahl und wir sprechen gleich nach der Wahl mit dem Politikwissenschaftler Professor Stefan Marschall über das Ergebnis und wie sich dieses auf die bayerische Wirtschaft auswirken wird. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.